ARD.
Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel enthält explizite Gewaltdarstellungen.
Korridore. Folge 18. Der Wunschraum.
Ich bin Patrick Steuermann. Im Hintergrund schnarcht Zoe Reinhardt. Es ist der 31.12.2022, 10.44 Uhr. Wir zeichnen die Details unserer Recherche bezüglich des Verschwindens der Mitarbeitenden des IPP auf. Zoe ist nicht wach zu kriegen. Stellt sich heraus, wenn man eine super ekelhafte Weinflasche gefunden hat und vielleicht mehr als eine davon, dann wird es zwar ein lustiger Abend, aber der nächste Tag wird eine ziemliche Herausforderung. Egal, mir ist langweilig. Deshalb dachte ich, fange ich schon mal ohne sie an. Ich habe hier einen neuen interessanten Post im IPP-Subreddit gefunden. Überschrift ist, ich habe Flash-Games für Okkultisten programmiert. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Also, ich bin Programmierer. Freelancer. Ich habe ganz klassisch Informatik studiert und ein bisschen Grafik. Ich interessiere mich für Computerspiele und Webdesign. Das sind meine Themen. Ich habe keine Ahnung von mesopotamischer Dämonologie. Ich lehne jegliche Verantwortung für diese Sache ab. Fiverr ist eine Plattform für Freiberufler in allen möglichen kreativen Nischen. Man kann sich da gut von Unternehmen ausbeuten lassen, die, statt angemessen zu bezahlen, eine Online-Gig-Ökonomie ausbeuten und bevorzugt Leute in Ländern mit schwacher Währung einzustellen, weil die absurd niedrige Preise akzeptieren. Jeder Freiberufler muss manchmal schnell irgendwie die Miete für den Monat zusammenkriegen, weil alles scheiße gelaufen ist. Und dafür kann Fiverr ganz praktisch sein. Wie auf allen Online-Plattformen wird man auch hier vor allem von Weirdos kontaktiert, die irgendwas Absurdes von einem wollen. Kein Problem, solange die zahlen. Ich wurde also angeschrieben von jemandem, der sich Uduk nannte und in gebrochenem Englisch recht detailliert beschrieb, was für eine Art von Minispiel er auf seiner Webseite integriert haben möchte. Simpler Kram. Murmeln, Löcher, Symbole, kleine Geschicklichkeitsrätsel, sowas. Uduk hatte ein paar Vorgaben, die ihm sehr wichtig waren. Dabei ging es um spezielle mathematische Gegebenheiten im Spiel. Alles musste ganz bestimmte Werte haben und nach sehr exakten Formeln funktionieren. Das machte die Sache für mich eher einfacher als schwieriger, wenn auch ein bisschen weniger frei. Naja, ich nahm den Job natürlich an. 3 Tage Arbeit, 1500 Tacken, ist okay. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Arbeit gemacht, Geld kassiert, Miete gezahlt, weitergezogen. Ping, pong, puff, aus die Maus. Und dann kam Millie. Millie ist jünger als ich, wesentlich jünger. Vor meinen Eltern finde ich es ein bisschen peinlich. Ihre Mutter möchte ich auf gar keinen Fall kennenlernen. Aber ansonsten ist es voll chillig mit ihr. Wir interessieren uns für dieselben Sachen und sie ist vor allem nicht so stressig wie die Frauen in meinem Alter. Nicht, dass ein falsches Bild von mir entsteht. Millie ist volljährig und ich habe sie auch nicht lange vor ihrem 18. Geburtstag kennengelernt. So viel dazu. Ich bin halt nur schon etwas näher an der 40 als an der 30. Sagen wir, wie es ist. Auf jeden Fall hätte ich mich ohne Millie eher nicht mit TikTok auseinandergesetzt. Aber sie zeigt mir immer alle möglichen Trends und lustigen Videos. So habe ich erfahren, dass meine Spiele eine TikTok-Sensation geworden sind. Aber nicht so, wie man sich das als Entwickler wünscht. In Videos mit unheimlicher Hintergrundmusik erklären irgendwelche Teenager, diese Spiele seien nach Anleitung entwickelt worden, die man erst vor kurzem auf antiken Tontafeln in Mesopotamien gefunden hat. Tontafeln, auf denen es um Dämonenbeschwörung geht. Die Spiele seien unfassbar schwer, aber wenn man sie knackt, dann würde ein Dämon erscheinen und einen töten. Ich weiß nicht, warum man das wollen sollte. Aber es gibt dann tatsächlich so Videos von Partys, wo irgendwelche Nerds die Spiele knacken und plötzlich das Licht ausgeht und alle schreien und irgendwas brüllt. Das könnten natürlich alles Fakes sein. Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt wohl wirklich Vermisstenfälle, die mit diesen Spielen in Verbindung gebracht werden. Der Auftraggeber von damals antwortet mir nicht auf meine Nachrichten. Millie will unbedingt die Spiele ausprobieren. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich die programmiert habe, nur dass mir der Kindergarten zu langweilig ist. Leute, lasst auf jeden Fall die Finger von diesem Trend. Der Typ, der die Spiele in Auftrag gegeben hat, nannte sich Uduk. Ich habe Uduk gegoogelt. Es ist ein mesopotamisches Wort für Dämon.
Ich glaube, der Typ ist nicht gerade schlau, aber gruselige Geschichte.
Du und dein dummes Reddit-Forum.
Boah, hast du mich erschreckt. Seit wann bist du wach?
Ich bin zu einer so nur gelesenen Gruselgeschichte aufgewacht. Gar nicht mal so unangenehm mit Kater. Wie ein Hörbuch. Lass uns mal lieber die relevanten Berichte weiter auswerten.
Ja, aber das ist doch vielleicht relevant, oder? Minigames zur Dämonenbeschwörung?
Hör dir doch mal selber zu.
Immer noch die große Skeptikerin, ja?
Wenn's so albern ist, ja. Ich geh duschen. Treffen wir uns gleich vorne?
Ja, meinetwegen. Aber nimm nicht wieder mein Duschgel.
Welches ist bitte dein Duschgel? Hier steht doch nur das eine.
Nein, das sind zwei Variationen. Auf dem einen steht For Man, auf dem anderen steht For Your Inner Goddess.
Okay. Welches ist deins?
Haha! Also ich fand's spannend. Keine Ahnung.
Du kannst.
Du bist irgendwie nicht so gesprächig heute, ne?
Ich habe einen Kater. Was willst du?
Du bist auch nicht jünger, was? Au! Ist ja gut. Ich mach ja. Es ist der 31.12.2022, 12.17 Uhr. Unser Tonband hat das Aktenzeichen VGP 98121201.
Wunderschön. Und ab.
Läuft. Alles, was wir ab jetzt sagen, wird aufgezeichnet. In Ordnung?
Klar.
Läuft. Alles, was wir ab jetzt sagen, wird aufgezeichnet. In Ordnung?
Klar.
Prima. Geht's dir gut soweit?
Ja, also...
Ich weiß, Entschuldigung, dumme Frage. Wir interviewen hier sonst nur Erwachsene. Also nie Kinder.
Ja, ist schon okay.
Dann legen wir mal los. Nele Weiß, 12 Jahre alt, aufgenommen am 12.12.1998.
Ja.
Dann erzähl mal, warum bist du hier?
Weil meine Mama nicht backen kann, sonst wäre ich jetzt tot.
Ja, okay, das ist schon ganz prima, aber wir brauchen das dann doch etwas ausführlicher. Ich glaube, die Geschichte hat angefangen, als ihr in das Haus eingezogen seid, oder? Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Wir wohnen nie lang in einem Haus. Meine Eltern kaufen alte Häuser, die ein bisschen kaputt sind und die keiner mehr haben will. Und dann machen sie die Häuser wieder schön. Das können sie gut. Danach wollen viele Leute die Häuser wieder kaufen. Und sie kriegen viel mehr Geld, als die Häuser gekostet haben.
Oh, das war sicher sehr spannend für dich.
Geht. Normal halt. Leute haben immer gefragt, ob oft Geister in den Häusern sind. Aber sowas gab's nie. Es war nie gruselig in den Häusern. Bis zu diesem.
Dieses war gruselig. Von Anfang an?
Nee, ich finde alte Häuser nicht gruselig. Ich wohne ja immer in welchen. Ich finde die neuen Schulen viel gruseliger. Diese Häuser sind meistens in irgendwelchen Dörfern. Kinder in Dorfschulen, die mögen keine neuen. Man wird immer geärgert. Und das hört eigentlich nur auf, wenn man jemanden haut, den die anderen Kinder da gut finden. Das gemeinste Mädchen oder den stärksten Jungen. So doll man kann, dass die weinen. Und dann kriegt man manchmal Ärger von den Lehrern, aber die nennen einen nicht Nele Pupele.
Das ist schlimm, Nele Pupele? Was heißt denn das?
Wie, was heißt das?
Also hat das eine gemeine Bedeutung oder warum ist das schlimm?
Das hat gar keine Bedeutung. Das nervt halt.
Ah, okay.
Naja, jedenfalls hatte ich keine Lust auf die Schule da. Aber das Haus war okay. Es gab keine Nachbarskinder, das war schade. Aber wenn man sich zu gut mit anderen anfreundet, ist man eh nur extra traurig, wenn man wieder umzieht. Also, das war schon alles in Ordnung. Das Haus stand direkt am Waldrand. Man konnte nicht genau sehen, wo das Grundstück zu Ende war oder der Wald anfing. Da war kein Zaun oder so. Es war wegen dem Wald immer ein bisschen dunkel. Außerdem war das Haus noch älter als normalerweise. So riesengroß, mit Schnörkeln und Türmchen. Mein Papa, der mag sowas. Ich war da viel alleine, aber das kenne ich schon. Ich kann mich gut alleine beschäftigen. Mama und Papa haben ganz viel gearbeitet und manchmal musste ich helfen, was halten beim Sägen oder so. Der Wald, der war ganz interessant, den habe ich mir viel angeguckt und das Haus halt. Ich darf das eigentlich nicht, in unseren Häusern viel alleine rumlaufen. Manchmal kann ein Boden einbrechen oder sowas. Das ist mir aber noch nie passiert und deshalb gehe ich trotzdem immer alles angucken. Ist dumm von mir.
Alles in Ordnung? Willst du nicht weitererzählen?
Es ist meine Schuld, oder?
Sicher nicht.
Ich hätte nicht in diesem Haus rumlaufen dürfen.
Ich kenne nicht die ganze Geschichte, aber nach allem, was ich weiß, das kann alles gar nicht deine Schuld sein.
Am spannendsten in den Häusern sind immer der Keller und der Dachboden. Da lassen Leute den meisten Kram. Ich habe schon richtig coole Sachen auf Dachböden gefunden. In diesem Haus lagen oben die Notizbücher. Schwarze Lederbücher, wo jemand mit Füller reingeschrieben hat. Aber ganz krakelig. So eine alte Schrift, die konnte ich nicht lesen. Und dann habe ich mir den Keller angeguckt. Da waren so viele Räume, der muss dreimal so groß gewesen sein wie das Haus oben. Ganz hinten war so eine große, schwere Tür aus Holz. Die war abgeschlossen. Ich war heimlich da unten, deshalb habe ich mich total erschrocken, als meine Mama plötzlich neben mir stand. Sie hat gar nicht geschimpft, sondern die Tür angeguckt und hat gesagt, da müssen wir irgendwie rein, aber am besten ohne die Tür kaputt zu machen. Dann war sie fertig mit Nachdenken und hat geschimpft. Und dann gab's Mittagessen. Da haben meine Eltern dann nochmal beide geschimpft. Du darfst nicht alleine durch das Haus schleichen, Nele. Mir war langweilig und deshalb bin ich nachmittags in den Wald gegangen. Wandern. Ich hätte am liebsten einen Hund, damit ich nicht alleine wandern muss. Aber wir wohnen nicht oft im Wald, deshalb lohnt sich das nicht. Ist bestimmt auch nicht so gut für Hunde. So oft umzuziehen, meine ich. Im Wald habe ich Ludwig getroffen. Ludwig war der Förster. Der war ganz dick und hatte grüne Sachen an. Und ein Bart. Und ein Gewehr. Davor habe ich mich zuerst erschrocken, aber Ludwig war ganz nett. Der hat einen Hund. Erniewert. Den Namen fand ich lustig. Ludwig war alt wie der Weihnachtsmann, aber vom Reden her mehr wie ein Kind. Er wohnte ganz tief im Wald mit seiner Mutter, hat er gesagt. Er hatte Bontis dabei und ich durfte welche. Aber sollte ich niemandem sagen, wegen der Zähne. Ludwig fand toll, dass wir jetzt in dem Haus wohnten. Nachbarn hatte er lange keine gehabt. Er wusste alles über unser Haus, weil seine Familie schon immer hier im Wald gewohnt hatte. Früher waren die Leute im Haus die Herren gewesen und der ganze Wald hatte denen gehört. Und Ludwigs Familie wurde von denen bezahlt, fürs Förstern. Das war vor vielen hundert Jahren und da hatte ein ganz reicher Mann da gelebt. Ein Gelehrter, hat Ludwig gesagt. Aber die Leute im Dorf hatten irgendwann Angst vor dem gekriegt. Der hat immer Zauberexperimente im Keller gemacht und manchmal sind Sachen explodiert. Als im Dorf ein Kind verschwunden ist, sind die Dorfbewohner zum Haus gezogen und haben den Gelehrten rausgeholt und verbrannt. Aber Ludwigs Urgroßvater oder was auch immer hat nicht geglaubt, dass er dem Kind was getan hat. Wenn Leute jemanden komisch finden, dann ist er eben immer an allem schuld. Ludwig fand das traurig. Danach hat das Haus oft leer gestanden, aber es haben auch immer mal Leute da gewohnt. Nur nie lange. Zuletzt ein Wissenschaftler, der mit Computern gearbeitet hat. Vor fast 20 Jahren. Da waren Computer noch so neu, dass keiner verstand, was das sein soll. Ludwig hat das bis heute nicht verstanden. Der Computerwissenschaftler hat sich irgendwann selbst angezündet, hat Ludwig gesagt. In einem geheimen Raum, im Keller. Ich habe Ludwig von der schweren Tür erzählt und er meinte, dahinter muss es wohl sein. Ich habe Ludwig gesagt, dass wir die Tür nicht aufkriegen und Ludwig war ganz verwirrt und hat gefragt, ob der Schlüssel nicht einfach im Schlüsselschrank ist. Er kannte den Computerwissenschaftler von früher und der hatte einen Schlüsselschrank hinter einer Holzklappe unter der Kellertreppe gehabt. Ludwig war sich sicher, dass der da noch sein müsste. Ich habe mich gefreut, dass ich sowas Nützliches rausgefunden habe für Mama und Papa. Aber ich wollte sie nicht sagen, bevor ich nicht wusste, dass es stimmt. Also habe ich die Klappe unter der Treppe selber gesucht. Die war echt gut versteckt. Aber Ludwig hatte recht, da hingen ganz viele Schlüssel. Ich habe alle mitgenommen und bin zu der Tür im Keller gelaufen. Meine Eltern waren beschäftigt. Ich habe extra nachgeguckt, damit die mich nicht wieder unten erwischen und ausschimpfen. Der letzte Schlüssel, der hat gepasst. Als ich aufgeschlossen hatte, fiel mir wieder ein, dass sich in dem Raum angeblich ein Mann verbrannt hatte. Ich hatte Angst, dass das Skelett noch da ist. Ganz kurz wollte ich die Tür lieber doch nicht aufmachen. Aber ich war auch neugierig. Die Tür hat ganz laut gequietscht und mich schon wieder erschrocken. Aber es war kein Skelett dahinter. Da standen lauter alte Computer an der Wand, wie in alten Raumschifffilmen. Voller Staub und darauf an so gekräuselten Kabeln lagen große komische Brillen an so Helm aus Stoff mit Gumminoppen. Ich durfte keinen eigenen Computer haben, weil Papa das zu teuer fand und Quatsch. Aber vielleicht konnte ich diesen hier unten ja behalten. Der war ja umsonst. Ich wollte rausfinden, was der alles kann und deshalb habe ich auf den An-Knopf gedrückt. Der Computer ist sofort zum Leben erwacht. Die ganzen Bildschirme, alle Lichter, sogar die Brillen haben geblinkt. Man konnte nicht viel mit dem Computer machen. Da stand Start, aber wenn man das gedrückt hat, ist nichts passiert. Ich habe mir dann so einen Brillenhelm aufgesetzt, um mal zu gucken. Da war zuerst nur schwarz und dann stand da Laden. Plötzlich sah es so aus, als wäre ich in unserer Wohnung in Frankfurt. Da hatten wir mal ein Jahr gewohnt, aber nicht in einem Haus. Da haben meine Eltern mal was anderes probiert. Das hat nicht geklappt. Aber ein Jahr lang war es richtig toll. Ich hatte lauter Freunde, die im selben Block gewohnt haben und wir haben jeden Tag gespielt. Ich war da noch klein, so 10. Da hat man noch keine Sorgen. Jetzt war ich total glücklich, wieder in der Wohnung zurück zu sein. Ich bin rumgelaufen und habe mir alles angeguckt. Und dann erst habe ich gedacht, das ist komisch. Warum weiß der Computer, wie unsere Wohnung aussah? Ich habe ein bisschen Angst bekommen. Nicht genug Angst. Ich habe den Helm abgenommen und bin zu meinen Eltern gelaufen. Ich habe ihnen von dem Raum erzählt und dem Computer. Und sie haben nochmal geschimpft. Aber dann sind wir alle drei runtergegangen. Sie waren schon sehr beeindruckt. Papa hat gesagt, er möchte Ludwig gern kennenlernen. Ich weiß nicht, er klang dabei irgendwie nicht nett. Ich wollte nicht so gerne, dass er Ludwig kennenlernt. Mein Papa war nicht nett zu Leuten, die er dumm fand. Und Ludwig war, der war nicht auf die gleiche Art schlau wie mein Papa. Meine Eltern waren dann aber auch gleich ganz abgelenkt von dem Computer. Der war noch an. Sie haben sich die Helme aufgesetzt und waren plötzlich total begeistert. Die Helme haben einem immer das gezeigt, wo man gerade am liebsten sein möchte. Das haben die irgendwie mit den Gumminoppen vom Gehirn gemessen oder so? Das hat mein Papa auf jeden Fall vermutet. Wir haben alle drei Abendbrot gegessen und Samstag nachgeguckt. Aber man konnte merken, dass meine Eltern gar nicht richtig aufgepasst haben. Die haben alle Witze verpasst, weil die da schon nur noch an den Computer denken konnten. Immer wenn ich aus der Schule kam, waren die beiden da unten. Die haben immer die Zeit vergessen. Nie gab es Mittagessen. Die haben gar nicht mehr gearbeitet. Meine Mama hatte irgendeinen alten Schulfreund, der Computerdoktor war und dem sie den Computer gezeigt haben. Der war ganz aus dem Häuschen, hat ganz viel aufgeschrieben und wollte den Computer eigentlich aufschrauben. Das haben meine Eltern aber verboten. Ich fand den blöden Computer gar nicht so toll. Meine Mama hat die Notizbücher vom Dachboden gefunden. Sie konnte die lesen. Dann war sie immer entweder im Computerraum oder saß irgendwo mit den Notizbüchern. Und mir war langweilig. Meine Mama hat gesagt, der Mann, der den Computer gebaut hat, der war der schlauste Mann der Welt. Sie hat auch immer meinem Papa erzählt, was in den Büchern drin stand. Klang immer wie die Bibel. Mein Papa fand das auch toll, aber nicht so toll, wie sie das fand. Ich habe mir da schon langsam Sorgen gemacht. Der Computertyp hatte sich ja schließlich selber verbrannt. Der war ja verrückt und nicht schlau. Aber davon wollte meine Mama nichts hören. Die hat immer nur komisch geguckt, wenn ich das gesagt habe. Ich war dann immer ganz viel mit Ludwig und Ernibert im Wald. Ich habe Ernibert beigebracht, die Pfote zu geben, wie ein gut erzogener Hund. Sonst konnte er nichts lernen. Er war nicht so schlau, aber er war ganz lieb und wollte immer kuscheln. Es kamen dann immer mehr Briefe, die Papa schlechte Laune gemacht haben. Wir mussten sparen. Das kannte ich schon. Das war manchmal so. Aber normalerweise haben meine Eltern dann ganz viel gearbeitet. Diesmal waren sie nur noch mehr im Computerraum. Samstagnacht habe ich dann eh immer alleine geguckt. Das ist nur halb so lustig, wenn keiner mitlacht. Mama und Papa waren irgendwann nicht mehr lieb zueinander. Die haben sich ganz viel gestritten. Mama hat immer gesagt, dass alles nicht echt ist und Papa das einsehen muss. Er soll die Notizbücher lesen. Es macht alles Sinn. Alles ist nur eine Simulation. Das war das Wort, Simulation. Sie hat gesagt, das Einzige, was echt ist, ist in dem Computer. Wir müssen fliehen aus der Simulation. Mein Papa hat dann gesagt, sie spinnt und dass sie nicht mehr in den Computer gehen soll und sie weiterarbeiten müssen. Sie sind jeden Tag lauter geworden. Dann war irgendwann alles wieder gut. Sie haben sich vertragen. Immer nach einem großen Streit haben die beiden sich ganz viel Mühe gegeben, besonders lieb zueinander zu sein. Und dann haben sie nette Sachen füreinander gemacht und sich Komplimente gesagt und sich nicht über Sachen beschwert, die sie sonst geärgert haben. Diesmal hat meine Mama gebacken. Ich dachte, sie will so nett sein wie noch nie. Sie konnte überhaupt nicht backen. Die Kekse haben richtig gestunken. Ich wollte keinen. Aber mein Papa war ja gerade auch besonders lieb, also hat er die Kekse gegessen. Meine Mama wollte unbedingt, dass ich auch welche esse. Ich habe irgendwann einen genommen und heimlich in die Hosentasche gesteckt. Papa hat dann angefangen zu husten und ist mit dem Gesicht auf seinen Teller gefallen. Mama hat mich angeguckt, als ob sie auf was warten würde und dann gefragt, du hast deinen Keks nicht gegessen, oder? Ich habe ganz schuldbewusst den Kopf geschüttelt und sie hat nur geseufzt, mich gepackt und in den Keller getragen. Ich habe mich nicht doll gewehrt. Ich war irgendwie verwirrt. Unten im Computerraum habe ich dann gewartet, während sie Papa dahin gezerrt hat. Da war ganz tief eingeschlafen. Mama hat gesagt, ich soll keine Angst haben. Ich glaube nicht, dass sie mir und Papa wehtun wollte. Sie war nur ganz verwirrt. Sie hat gesagt, dass sie uns befreit, dass es immer schön sein kann. Ich habe gesagt, dass ich es immer schön finde mit ihr und Papa, wenn wir was zusammen machen. Da hat sie geweint. Sie hatte einen Kanister, der hat ganz doll gestunken. Das war Benzin, das kannte ich schon. Ich habe mich dann erinnert an, was der verrückte Computerwissenschaftler gemacht hatte. Mama hat das Benzin über Papa gekippt und der hat einfach weitergeschlafen. Oder er sah eigentlich nicht so aus, als würde er noch atmen. Ich glaube, das habe ich da noch nicht sofort verstanden, aber dann hat Mama das Benzin über sich selbst gekippt. Auf dem Computer lag eine Packung Streichhölzer. Sie hat sich das Benzin über den Kopf geschüttet und ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, wie doll das in ihren Augen brennt. Sie hat geflucht und war damit kurz beschäftigt. Und dann bin ich weggerannt. Die Treppe hoch, raus aus dem Haus, in den Wald. Ich habe sie schon ganz bald hinter mir gehört. Sie klang ganz lieb. Nele, komm her. Ich lieb dich so, hat sie gesagt. Ich will nur, dass wir immer glücklich sind. Ich habe ganz doll geweint, weil ich war ganz traurig. Weil ich wollte zu ihr, aber ich wusste, dass das gefährlich war. Sie klang auch traurig. Sie wollte mir nichts tun. Sie hatte mich lieb. Sie war einfach nur kaputt gegangen. Da konnte sie nichts für. Als ich Ludwig gesehen habe, habe ich ihn ganz fest umarmt und mich an ihm festgehalten. Er stand auf einer Waldlichtung beim Hochstuhl und er hat kein Wort gesagt. Er hat auch verstanden, dass was nicht in Ordnung war. Meine Mama kam immer näher. Ich wollte weiter wegrennen, aber Ludwig hat den Arm um mich gelegt und ist stehen geblieben. Und dann kam sie aus dem Gebüsch auf uns zu. Sie hat die Arme nach mir ausgestreckt. Ludwig hat mit seinem Gewehr auf sie gezeigt, hat nichts gesagt. Sie nur streng angeguckt und mit dem Gewehr auf sie gezeigt. Sie war ganz nass von dem Benzin, die Haare so strähnig von dem Gesicht. Sie hat ihn angeguckt und geweint, glaube ich. Man konnte nicht sehen, ob das Tränen waren oder Benzin. Und dann hatte sie die Streichhölzer in der Hand. Ludwig hat das nicht so schnell verstanden. Als er geschrien hat, halt, stopp, was soll das denn? Da hatte sie die Flamme schon an ihre Haare gehalten. Sie hat mich dabei die ganze Zeit angeguckt. Am Ende, bevor man ihr Gesicht nicht mehr sehen konnte, wegen der Flammen, da hat sie gelächelt. Und dann war sie weg.
Nele, das ist nicht deine Schuld. Nichts davon.
Okay. Reicht das?
Ja,
klar. Kann ich jetzt gehen?
Danke.
Kein Problem.
Wir stochern im Dunkeln.
Was?
War da deiner Meinung nach was Nützliches dabei?
Krass, bist du kalt.
Bitte? Lass uns nicht vergessen, wer von uns beiden der Mörder ist.
Maximal Totschlag.
Bist du jetzt Anwalt?
Er hat dich bedroht. Ich hab dich gerettet. Außerdem ist er danach aufgestanden und weggelaufen.
Du weißt genau, dass das nicht er war. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier irgendeinem Ziel entgegenarbeiten.
Wieso? Der Schlüssel ist irgendwo hier unten. Wir erfahren noch immer mehr, oder?
Tun wir das? Was war da los in der Geschichte gerade? Was war das für ein Computer?
Keine Ahnung.
Wer hat den gebaut? Nyarlathotep? Mein Stiefvater?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Also, was haben wir erfahren? Was wissen wir überhaupt insgesamt?
Na, immerhin wissen wir, dass dein Stiefvater mit da drin steckt.
Wo drin? Was macht er? Warum? Für wen?
Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Wir sind hier fast eine Woche und hören und lesen und kombinieren nichts.
Okay, warte. Es gibt diese Agenten, die da draußen sind. Und das sind die gleichen wie aus der Geschichte mit der Ziegengöttin. Da sind wir uns sicher, oder?
Kann gut sein.
Und meine Mutter hat uns vor denen gewarnt. Also sind die unsere Feinde. Wahrscheinlich stecken die hinter ganz viel von dem Spuk.
Weiß ich nicht. Aber weißt du, von wem wir sicher wissen, dass er hinter ganz viel davon steckt? Hinter den ganzen komischen Pilzen? Dass er auf jeden Fall in Thomas Tod verwickelt war? Nyarlathotep. Wissen wir, wer das ist? Nein, keine Ahnung. Wir wissen nicht mal genau, was das ist. Aber deine Mutter und ihre IPP-Leute, die beten den an. Klingt das für dich, als würden die auf der richtigen Seite stehen?
Nein.
Wie bitte?
Nein.
Okay, also haben wir mehrere falsche Seiten, ja? Und die stehen sich gegenüber und wir stehen dazwischen. Ist das so richtig?
Keine Ahnung. Kann sein.
Und was soll das für ein Schlüssel sein? Wie kommen wir raus aus dieser Nummer? Will deine Mutter überhaupt, dass wir aus der Nummer rauskommen?
Du hast sie doch gehört gerade. Es hat sie doch total mitgenommen.
Wow. Mitleid mit traurigen Kindern. Weißt du, wie viele Fotos von Nazi-Offizieren mit niedlichen Tieren es gibt?
Meine Mutter ist kein Nazi.
Ich kenne deine Mutter nicht. Du kennst deine Mutter nicht.
Ja, und was ist dein Vorschlag? Auf ihren Rat scheißen und da rausgehen und uns umbringen lassen?
Ja, okay. Das geht auch nicht.
Ja, also was dann?
Ich weiß es nicht! Das kotzt mich an!
Aber da kann ich doch nichts für, Mann!
Doch! Du kannst was dafür! Wenn du nicht hier rumgewühlt hättest, wenn du nicht diese scheiß Handy-Memos gemacht hättest, wenn dein Handy nicht so eine beschissene Verschlüsselung gehabt hätte, dann wäre ich überhaupt nicht hier!
Mein Handy hat keine Verschlüsselung.
Warum konnten unsere Computer auf der Wache dann nicht auf die Dateien zugreifen?
Keine Ahnung, ist euer System vielleicht nicht so kompatibel mit iPhone?
Du klingst wie Thomas.
Tja, ist ja sonst niemand mehr da, der wie Thomas klingen könnte, oder?
Das ist auch deine Schuld.
Okay, ich gehe schlafen.
Es ist gerade mal 3.
Als ob es einen Unterschied macht hier unten.
Es ist Silvester.
Okay, und jetzt? Willst du feiern oder was? Mir ist nicht nach Feiern gerade. Der Wein ist auch alle.
Ha, ha, ha. Hier spricht Thomas Eberle, der Verführer von Paris. Gerade unterwegs mit meiner fliegenden Dampfkutsche vom Schloss d'Erin in mein heimatliches Domizil. Ich zeichne mein vergnügliches Abenteuer am besten direkt auf und daraus schreibe ich nachher meine Kolumne für die Sonntagszeitung. Der Adel ist ein seltsam Ding, aber Vergnügen schlummert zwischen allen Beinen, wenn man nur weiß, wie man es locken muss. Oh, der Satz ist wirklich gut. Prima, prima. Oh. Das ist eine ganz vorzügliche Praline hier. Hat mir die holde Dame als Wiegzehrung mitgegeben. Leibliche Genüsse jeder Art sind sehr willkommen beim hochgeschätzten Thomas Eberle, dem größten Verführer unseres dampfbetriebenen Zeitalters. Ich kam also an im Schloss d'Erin, weil ich bestellt war von der Dame des Hauses, die seit dem betrüblichen Tod ihres Ehemannes, böse Zungen sprechen von einem Giftanschlag. Ja, doch viel wahrscheinlicher ist ein Herzinfarkt, dort allein mit ihrer heißgeliebten Schwester lebt. Ja, sie ist eine interessierte Leserin meiner Kolumne über die Beziehung zwischen Männern und Frauen und hatte mich zum Debattieren geladen. Ein beeindruckender Intellekt verschwendet hinter den hohen Mauern des Schlosses. Direkt am ersten Abend erwartete mich eine Debatte so hitzig, so stimulierend, dass es die einzig logische Konsequenz war, sie im Schlafgemach vorzusetzen. Ich nehme noch ein Pralinchen hier. Die sind so lecker. Nun, die Dame hatte meine volle Aufmerksamkeit. Zumindest halb voll. Denn neben der erschütternd klugen und wortgewandten, kecken, kämpferischen und durchaus in der Lust bewanderten Amazone des Stadtadels gab es im Hause ja auch noch ihr schweigsames Schwesterlein. Ja, im gleichen Alter, von gleicher Schönheit. Aber stumm und nur gelegentlich zum Kichern geneigt, erweckte sie direkt mein zärtlichstes Interesse. Die Dame des Hauses jedoch hatte höhere Ambitionen. Als Witwe der Etikette wegen zu Stumpfsinn und Einsamkeit im Schloss verurteilt, sehnte sie sich nach neuer Heirat in aufregendere Gefilde. Sie hatte meine Kolumne gelesen und beschlossen, der soll es sein. Ja, sie machte mir einen Antrag. Hat man sowas schon gehört? Sieh mir. Ich, die Haut noch schwelgend in Erinnerung an die der holden Schwester, überraschte mich gar selber, indem ich einfach ja rief. Was soll das werden, dachte ich bei mir, doch beschloss, das Spiel aufs Äußerste zu treiben, bis zu meinem Fortgang und die peinliche Affäre danach ganz einfach nicht mehr anzusprechen. So genoss ich noch so manche Stelldichein an diesem Wochenende, mal mit der einen, mal mit der anderen Schwester, und verließ den Hof mit diesen wunderbaren Pralinen. Wieder einmal ist mir Fortuna hold. Huch, ist das schon die letzte? Na, die wollen wir aber nicht verkommen lassen. Was steht denn da? Da ist ein kleines Briefchen unter den Pralinen. Eine Liebesnachricht von der Holden. Aber von welcher, frage ich mich. So, was steht da? Wie man als Witwe gut an Geld kommt. Man lade den unsympathischsten, alleinstehenden, reichen Fatzke ein, den die höfliche Gesellschaft zu bieten hat. Vögele ihm das Hirnblut arm, bis er vor Zeugen einer Heirat zustimmt. Räume ihn dann mit vergifteten Pralinen aus dem Weg und erwarte voller Vorfreude das Erbe. Für besonderen Humor ist empfehlenswert, ihn an dem wundervollen Plan teilhaben zu lassen, vorzugsweise in Tinte, die verschwindet, bevor ein weiteres Paar Augen sie erblickt. Tata! Die Schwestern d'Erin. Also, das verstehe ich jetzt. Thank you.
Das Portal. Willkommen in der Zukunft.
Bewohner der Erde, bitte herhören.
Mit den Science-Fiction-Hörspielen der ARD beamen wir euch jeden zweiten Donnerstag in weit entfernte Galaxien, Paralleluniversen oder futuristische Welten.
Ich habe ihn gesehen. Ich habe den Koloss gesehen. Größer als Planeten, mächtiger als Imperien, schöner als jedes bekannte Sonnensystem und hässlicher als jeder vernarbte Asteroid.
Ob künstliche Intelligenz...
Haben Sie die Schnittstelle amputiert oder was?
Die 30 Minuten sind um.
Raumschiffe, Roboter, Zeitreisende oder Aliens...
Wir werden fragen. Wir werden antworten.
Was zum Teufel ist das?
Keine Ahnung.
Hier erwarten euch Zukunftsvisionen für morgen und übermorgen.
Legen Sie einen von den Datasuits an und schnallen Sie Ihren iPhone fest.
iPhone? Ah, das da, ja.
Das Portal. Der Science-Fiction-Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek. Jetzt merken und nichts verpassen.
Los, starten wir unser Imaginationsprogramm.
Na, was ist das für ein Eindruck?
Irre. Ist einfach irre. Ein herrliches Gefühl.